Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Antran am Mikrofon. Guten Tag. Und die folgenden Themen erwarten Sie heute in der Sendung. In NRW braut sich ein neuer Polizeiskandal zusammen. Im Missbrauchsfall Lüchte sind Beweismittel verschwunden. Heute hat der Landtag über den Fall debattiert. Darüber sprechen wir gleich mit unserem Landeskorrespondenten. Gestern wurde der geplante Verlauf für die Nord-Süd-Stromtrasse Südlink in Würzburg bekannt gegeben. In Bayern regt sich Protest. Mehr Informationen später. Und im Osten verschwinden immer mehr Kneipen und Wirtshäuser von der Landkarte. Was das mit der Region macht, hören wir heute auch im Programm. Fassungslos sei er, sagte Herbert Reul gestern bei einer Pressekonferenz.
Wie kann es sein, dass Beweise...
sagte Herbert Reul gestern bei einer Pressekonferenz. Denn es war aufgefallen, dass Beweismittel verschwunden waren im Fall Lüchte, im Kindesmissbrauchsfall in Lüchte. Ende Januar kam an die Öffentlichkeit, dass 3 Männer mindestens 31 Minderjährige über 10 Jahre sexuell missbraucht und dabei gefilmt haben sollen. Jetzt sind 155 Datenträger bei der Polizei Detmold verschwunden. Ein Alukoffer voller CDs und DVDs mit Fotos und Videos. Der Fall von Lüchte war heute auch Thema im Landtag. Dazu haben wir jetzt unseren Landeskorrespondenten Moritz Küpper im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Herr Küpper, der Innenminister hat sich gestern schon fassungslos gezeigt. Wie war das Echo heute im Landtag?
Nun, ehrlich gesagt, ähnlich verheerend oder mit einem ähnlichen Ergebnis. Und ehrlicherweise kann man da wohl auch keine zwei Meinungen haben oder kann es keine zwei Meinungen geben. Wenn wir uns einmal anschauen, Sie haben es gesagt, was jetzt bekannt ist. Da ist zum einen eben dieser Skandal, bei dem es ja vor Jahren bereits Hinweise gegeben hat, denen die Behörden dann letztendlich aber nicht nachgegangen sind. Dann wurde diese Woche bekannt, dass Akten im Landratsamt ja geglättet wurden. Und dann gestern eben die Nachricht, die die grüne Landtagsabgeordnete Josephine Paul in der Plenumssitzung heute so schilderte.
Wie kann es sein, dass Beweise aus Räumen der Kriminalpolizei, der Kreispolizeibehörde Lippe verschwinden? Der Innenminister nennt das zu Recht einen Polizeiskandal. Und ja, es ist absolut unverständlich, wie ein Raum mit sensiblen und wichtigen Beweisstücken nicht vorschriftsmäßig gesichert sein kann. Es ist aber genauso unverständlich, wie das Fehlen dieser Asservate so lange unbemerkt bleiben konnte.
Also die Abgeordneten heute im Landtag sagten, ähnlich wie NRW-Innenminister Herbert Reul ja gestern auch unisono, sie seien fassungslos, forderten eine lückenlose Aufklärung. Reul müsse den Vertuschungsverdacht ausräumen, denn, so der SPD-Abgeordnete Hartmut Ganske, es sei zwar so,
dass wir weiterhin ein sehr großes Vertrauen in die Arbeit unserer Polizei haben. Und deshalb, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist das auch so wahnsinnig wichtig, dass wir nicht nur in der Opposition eine lückenlose Aufklärung dieses Falles fordern. Und wissen Sie, warum das so wichtig ist? Damit jegliche Verschwörungstheorie, die draußen möglicherweise jetzt theoretisiert wird, ausgeschlossen werden kann. Und deshalb ist die lückenlose Aufklärung so wichtig in diesem Fall. Das ist das Ding.
Soweit also der SPD-Abgeordnete Hartmut Ganske. Und dann ist übrigens noch ganz spontan Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU ans Rednerpult getreten, hat dann alle Abgeordneten appelliert, dass es Punkte gebe, wo Parteipolitik ende und gemeinsame Aufklärung notwendig sei. Es sei ein wichtiges Signal, dass man sich beim Kinderschutz einig sei.
Und wie soll die Aufklärung aussehen? Ist da was geplant?
Naja, es gab ja immer wieder Stimmen, die schon einen Untersuchungsausschuss ins Gerede gebracht haben. Noch ist es nicht so weit. In der kommenden Woche wird es nun erst einmal eine Sondersitzung des Innen- und Kinderausschusses geben. Das haben SPD und Grüne beantragt. Das Ganze wird wohl am Dienstag, am kommenden Dienstag um 15 Uhr stattfinden. Darin soll es dann auch um die Frage gehen, was ein Sonderermittler jetzt noch tun könne. Und ehrlicherweise ist es jetzt so ein bisschen das übliche Spiel. Erst einmal wird in dieser Sitzung jetzt weitere Aufklärung verlangt werden. Man will schauen, inwieweit die Behörden gekommen sind, welche Fragen auch geklärt sind. NRW-Innenminister Reul hat ja auch angekündigt, dass erste Ergebnisse dieses Sonderermittlers bereits in der kommenden Woche vorliegen sollen. Doch nachdem die SPD ja gestern schon gesagt hat, es sei jetzt genug Stoff für einen Untersuchungsausschuss da, glaube ich schon, dass es auf einen weiteren da hinaus steuern wird. Im Übrigen hat die AfD-Fraktion im Landtag heute bereits diese konkrete Forderung erhoben. Insofern wird man sehen, wo das endet.
Und was könnte so ein Untersuchungsausschuss aufklären?
Naja, der Untersuchungsausschuss muss sich natürlich erst einmal konstituieren. Es dauert dann ein wenig. Insofern wird die Aufklärung jetzt wohl erstmal bei den Behörden liegen. Bei diesem Sonderermittler die direkte, konkrete Aufklärung. Später dann würde ein Untersuchungsausschuss, sollte es denn soweit kommen, da zum Tragen kommen.
Und wir hatten es jetzt gerade auch schon, Innenminister Herbert Reul spricht von Polizeiversagen. Steht er dann nicht jetzt auch selbst unter Druck?
Ja klar, er hat sich selber heute ja auch noch einmal im Landtag, dann im Plenum selbst geäußert und sich dabei richtig in die Pflicht genommen.
Ich bin in der Pflicht. Ich persönlich bin in der Pflicht, alles, was in meiner Macht steht, zu tun, aufzuklären. Und zwar nicht nur, weil es meine Aufgabe als Minister ist. Dafür bin ich jetzt zu alt geworden. So einfach ist das nicht. Sondern weil es eine verdammte Pflicht ist den 31 missbrauchten Kindern gegenüber. Ich bin Vater von 3 Kindern, von 3 Mädchen und ich sage Ihnen, das ist mein Projekt jetzt. Das wird aufgeklärt, soweit es geht. 100%ig, das sind wir den Kindern gegenüber verantwortlich.
Soweit also NRW-Innenminister Herbert Reul heute im Nordrhein-Westfälischen Landtag.
Und welche Konsequenzen zieht der Innenminister jetzt?
Nun, bereits gestern wurde ja bekannt, dass es jetzt einen Sonderermittler gibt, der vor Ort ermittelt. Er kommt vom Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, hat noch 4 Kollegen dabei. Reul will zudem eine ständige Arbeitsgruppe einrichten und da will man jetzt jeden Stein umdrehen und röntgen, so hat er es gesagt.
Vielen Dank, Moritz Kipper, für die aktuellen Informationen zum Fall Lüchte aus dem Landtag in NRW. Bis 2030 sollen 65% des Strombedarfs in Deutschland durch erneuerbare Energien gedeckt werden. So steht es zumindest im Koalitionsvertrag. Derzeit sind es ca. 40%. Damit sich das ändert, braucht es einen guten Netzausbau. Vor allem der industriestarke Süden soll durch neue Stromautobahnen mit Windenergie aus Ost und Nord versorgt werden. Doch die Stromtrassenpläne sorgen vor allem in Bayern für Spannungen. Denn dort befürchten Landwirte und Kommunalpolitiker erhebliche Einschränkungen für Region und Ackerbau. Michael Watzke berichtet.
Ulrich Werner ist geladen in jeder Hinsicht. Der Bürgermeister von Berg-Rheinfeld ist eingeladen, aufgeladen und fühlt sich überladen.
Das können Sie sich ja vorstellen, wenn da schon 170 Strommasten sind, noch weitere große Masten gebaut werden, beziehungsweise Konverterhallen, wird das Landschaftsbild nachhaltig verändert, gestört, unattraktiver gemacht.
Ulrich Werner ist einer von 50 betroffenen Kommunalpolitikern in Unterfranken. Die Netzbetreiberfirma TenneT hat die Bürgermeister und Verwaltungschef nach Würzburg gebeten, um ihnen ihren Plan für die Stromtrasse Südlink vorzustellen. Im Saal sind keine Reporter zugelassen. Der Strom entlädt sich danach, etwa bei Matthias Liebst, dem Bürgermeister von Oberstreu in der Rhön. Er ist Landwirt und fürchtet, dass auf seinem Boden nicht mehr so viel wächst, wenn ein Erdstromkabel darunter liegt.
Erfahrungsgemäß jedes Umkrempeln vom Boden hat Ertragseinbußen.
Andere Gemeindevertreter haben im Infogespräch gerade erfahren, dass der Kelch, also die Südlink-Trasse, an ihnen vorübergeht. Etwa an Conny Schmuck aus Northeim an der bayerisch-thüringischen Grenze.
Und es scheint so zu sein, dass die Variante, die durch Northeim durchgeht, momentan nicht der Favorit ist. Sind wir auch letztendlich ein bisschen froh drum.
Aber noch sind es nur Pläne, erklärt Christoph Schulze-Wischeler vom Netzbetreiber TenneT. Beschlossen ist nichts und die Zeit drängt. Wenn die Energiewende einschließlich des Atomausstiegs fristgerecht laufen soll, müssen die Planungen von Südlink bis 2021 abgeschlossen sein. Und der Termin in Würzburg zeigt, die Netzbetreiber müssen mit Klagen rechnen. Schließlich gibt es 50.000 betroffene Grundstückseigentümer. Und von der Politik kommt wenig Unterstützung. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern bremst beim Thema Netzausbau eher als zu beschleunigen.
Ich sehe derzeit nicht die große Antwort auf die Frage, wie wir die Energielücke im Süden schließen können. Die Trassen werden hier vorgeschlagen, Pläne laufen, aber die Realisierung steht in den Sternen.
Aiwanger will die Energiewende dezentralisieren. Das bedeutet, er will, dass weniger Strom über große Leitungen von Norddeutschland nach Süddeutschland fließt. Stattdessen will er mehr Strom in Süddeutschland erzeugen und vor Ort speichern. Dadurch würden große Stromkonzerne im Norden weniger verdienen, kleine Stromerzeuger im Süden mehr, sagt Wirtschaftsprofessorin Veronika Grimm vom Energiecampus Nürnberg.
Wenn ich die Trassen ausbaue und zentralisiert erzeuge, dann ist die Erzeugung günstiger, weil man an den günstigsten Standorten erzeugen kann, aber dafür entstehen Kosten für die Übertragung. Wenn ich dezentral erzeuge, dann entstehen weniger Kosten für Übertragung, aber die Erzeugung wird teurer, weil ich eben an ungünstigeren Standorten produziere. Und das ist eine Abwägung. Wir haben in Studien gezeigt, dass diese Abwägung nicht klar zugunsten der zentralen Erzeugung ausfällt, sondern dass man zumindest sich ein gewisses Maß an Dezentralität erlauben sollte unter Kostengesichtspunkten.
Aber ist ein Szenario ganz ohne Südlink und andere große Stromtrassen denkbar? Könnte man den industriellen Süden Deutschlands mit Solar- und Windenergie vor Ort ausreichend versorgen? Nein, sagen die meisten Experten, auch Professor Grimm.
Ganz verzichten auf die Hochspannungsübertragungstrassen kann man sicherlich nicht. Es muss im gewissen Maße zugebaut werden, wahrscheinlich nicht in dem Maße, in dem man sich das ursprünglich mal vorgestellt hat.
Und die Bürger? In den betroffenen Gemeinden ist noch viel Überzeugungsarbeit notwendig, etwa in Arzberg in Oberfranken. Hier will TenneT die Stromtrasse Südostling verlegen. Der örtliche Bürgermeister Stefan Göcking sagt:
Prinzipiell lehnt die Politik vor Ort diese Trasse ab. Aber, das ist also meine klare Meinung, man wird auch ein Stück weit Netzausbau brauchen. Ob es denn dann eine Gleichstrom-Hochspannungstrasse sein muss, wage ich fast zu bezweifeln. Aber gut, das ist politisch beschlossen, dass die Leute nicht glücklich sind damit. Die Landwirte, die Bewohner, die sich in irgendeiner Form auch davor fürchten, weil man ja die konkreten Erkenntnisse noch nicht hat, verstehe ich also auch. Aber ich glaube, durch die Erforschung dieser Netze, durch die Einspeisung, durch Speicher, durch regenerative Energien kann man auch einen Großteil dieser, nehmen wir das Wort Monster draußen, vielleicht verhindern oder zumindest in eine andere Richtung lenken.
Netzbetreiber TenneT sucht weiter das Gespräch mit den Grundstückseigentümern und stellt Entschädigungen in Aussicht. Die könnten teuer werden und bezahlen muss sie am Ende der Stromkunde über deutlich höhere Strompreise.
Wann haben Sie sich das letzte Mal einen Absacker in der Eckkneipe nebenan zum Feierabend genehmigt? Die Kneipe ist ein ganz besonderes Biotop. Wirt oder Wirtin agieren oft als Alleinunterhalter, Zuhörer und Seelsorger zugleich. Hier treffen sich alte Freundeskreise nach Jahren auswärts wieder, Familienfeste werden gefeiert und seit 20 Jahren treffen sich die Stammgäste sonntags zum Skatspielen. Aber die Kneipe als Institution eines Ortes wird zur gefährdeten Art. Vor allem im Osten. Zwischen 2006 bis 2016 machten über 1000 Kneipen und Gaststätten allein in Sachsen-Anhalt dicht. Was das aus einer Region macht, Christoph Richter.
Vom einfachen Angestellten bis hin zum Professor, also begrüßen wir hier jedwede soziale Schichten.
Julia Dutzmal ist Mitte 30 und betreibt zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin Katharina Ehle das Ginger und Du, eine kleine, schnucklige Kiezbar in Magdeburgs Innenstadt. Die Spezialität: handgemachter Ingwerlikör.
Wir waren eigentlich auf der Suche nach einem Lager und dann haben wir mitbekommen, dass der Laden eben mit zur Vermietung stand und das war eigentlich eine Bauchentscheidung, sondern wir haben einfach gesagt, wir machen einen kleinen Ausschank.
Eine mutige Entscheidung, denn in Deutschland herrscht massives Kneipensterben. Vielerorts sind die Fenster der Gasthäuser vernagelt. Die blinkenden Lichterketten sind lange aus. Laut aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamts haben bundesweit zwischen 2001 und 2016 17.000 Wirte ihre Lokale geschlossen. Das ist ein Rückgang von 35%.
Also da blutet mir schon das Herz,
sagt Kulturgeograf Hans Hopfinger von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Autor einer umfangreichen Studie zum Wirtshaus sterben.
Im Rahmen unserer Untersuchungen sind wir auf viele Befragte gestoßen, die mit glänzenden Augen erzählt haben, dass sie nach dem Kirchgang dann in die Kneipe gegangen sind, was spendiert bekommen haben, eine Limonade oder vielleicht auch mal eine Bratwurst. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für das soziale und kulturelle Leben auf dem Dorf.
Nicht nur die Schule oder der Dorfladen, auch das Gasthaus sei ein sogenannter Haltefaktor. Warum Menschen in der Region bleiben oder sich gar entschließen, aufs Land zu ziehen. Das Wirtshaus sei ein Ort,
wo man durchaus auch mal die eine oder andere steile These wagen kann, mal seine eigene Meinung zu testen und zu gucken, wie reagieren denn die anderen auf meine Meinung. Das ist letztendlich auch irgendwo politische Bildung.
Auch der renommierte amerikanische Stadtsoziologe Ray Oldenburg sieht in Gasthäusern Begegnungsstätten, sie seien entscheidend für das Funktionieren einer Demokratie. Dort würden sich Menschen treffen, die sich so üblicherweise im Alltag nicht begegnen, behauptet Oldenburg. In Kneipen wird eine auseinanderdriftende Gesellschaft zusammengehalten, anders als in den virtuellen Filterblasen des Internets, ergänzt Tourismusexperte Hopfinger.
Von daher ist es schon ein sehr wichtiger Kristallisationspunkt. Ja.
In Bayern hat man das Wirtshaussterben als Problem erkannt und startet Mitte Mai ein Förderprogramm für kleine Wirtshäuser in der ländlichen Region. Gesamtumfang 15 Millionen Euro. Bundesweit einzigartig. In Sachsen-Anhalt investiere man kein Landesgeld zur Förderung der eigenen Gasthaus- und Kneipenkultur. Stattdessen konzentriere man sich auf europäische Förderprogramme zur regionalen Entwicklung im Allgemeinen, sagt der Wittenberger CDU-Bundestagsabgeordnete Sepp Müller.
Das funktioniert in Teilen, aber das geht nur in die Bausubstanz. Dadurch gewinnen wir kein Personal, dadurch gewinnen wir keine Fachkräfte und dadurch gewinnen wir vor allem keine neuen Ideen.
Neben der Vielzahl von Auflagen haben Gastronomen die derzeitige Mehrwertsteuerregelung als eine der Ursachen des Kneipensterbens ausgemacht. Es sei unverständlich, sagt Kulturgeograf Hans Hopfinger, dass man für sein Bier am Kiosk den niedrigen Mehrwertsteuersatz von nur 7% zahlen muss. Wer aber das gleiche Getränk stattdessen in der Kneipe trinke, müsse tiefer in die Tasche greifen und 19% zahlen.
Da könnte der Staat wirklich für einheitliche, niedrige Mehrwertsteuersätze sorgen.
In Sachsen-Anhalt haben in den letzten 10 Jahren über 1000 Lokale geschlossen. Es sei 11:05, heißt es, beim Hotel- und Gaststättenverband. Dort wünscht man sich, dass Mitarbeiter auch mal länger als 8 Stunden arbeiten dürfen. Dazu müsste der Bund allerdings das Arbeitszeitgesetz ändern. Beklagt wird auch eine Wettbewerbsverzerrung durch Vereinskneipen. Ohne Auflagen am Gesundheitsschutz, ohne Mindestlohn werde Bier ausgeschenkt, während nebenan die Kneipe stirbt.
Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch leben.
Wer in den kleinen Städten und Dörfern Sachsen-Anhalt unterwegs ist, stößt nicht selten auf das Problem, dass Gasthöfe und Restaurants wegen Mitarbeitermangels geschlossen sind oder gänzlich fehlen. Kleinere Pensionen wirken wie aus der Zeit gefallen, als ob man in den 70er Jahren Station macht. Einzige Verkehrssprache Deutsch. Internationales Flair existiert kaum. Tourismusexperte Axel Dreyer von der Hochschule Harz in Wernigerode rät den Gastronomen vor Ort.
Ich wünsche mir noch mehr positiven Service, also das, was wir so als besondere Gastlichkeit bezeichnen würden.
Und genau dem begegnet man in der kleinen Magdeburger Kiezbar Ginger und Du. Für Geschäftsführerin Julia Dutzmal ein Projekt fürs Leben.
Also wir haben vor, diese Bar längerfristig, ewig, bis wir nicht mehr rauchen können, zu betreiben. Also das ist unser Ideal. Ne? Ob das so sein wird? Ja, das wird so sein. Ja.
Und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Im Programm geht es gleich weiter mit den Kolleginnen und Kollegen von Campus und Karriere. Die beschäftigen sich unter anderem mit dem Stand der Inklusion an deutschen Schulen. Und am Samstag erwartet sie eine neue Ausgabe unseres Wochenendjournals. Thema in dieser Woche sind Menschen vietnamesischer Herkunft in Deutschland. Meine Mutter kam selbst mit 19 aus Vietnam in die damalige DDR. Dieses Jahr wird sie 50 und seither ist vieles passiert. Mittlerweile ist eine zweite Generation in einem wiedervereinigten Deutschland geboren und aufgewachsen, so wie ich. Falk Steiner hat vietnamesisch-deutsches Leben in Berlin eingefangen. Hören Sie rein, morgen ab 9:10 Uhr. Am Mikrofon war Antran. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.